Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich bringe euch die Predigt heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 17. Schlagt gerne mit mir auf, 1. Korinther 1, 10 bis 17. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in der Geschichte der Kirche ging es nicht immer friedlich zu. Es gab immer wieder Streitigkeiten und Spaltungen unter Christen. Wir lesen hier im Korintherbrief von der Gemeinde in Korinth. Aber auch die Reformation ist ein bekanntes Beispiel, wo die katholische Kirche schon bald nicht mehr die einzige Kirche ist und etliche protestantische Kirchen entstehen. Und auch innerhalb von einzelnen Gemeinden gibt es immer wieder Spaltungen und Parteiungen. Ja, denken wir mal ein paar Jahre zurück an die Corona-Zeit. Nicht nur unser Land, nicht nur unsere Politik war gespalten. Die Spaltung fand sich auch schnell wieder in Gemeinden wieder. Da gab es Gemeinden, die das Gebot des Staats befolgt haben und keinen Gottesdienst gefeiert haben. Und es gab Gemeinden, die sich dem Staat widersetzt haben und trotzdem Gottesdienste feierten. Und die Entscheidung zu diesen Maßnahmen fiel wahrscheinlich keinem der Verantwortlichen leicht und sie fielen oft erst nach langem Ringen. Und auch dadurch entstanden Streitigkeiten, Spaltungen durch die unterschiedlichen Positionen. Man hat sich gegenseitig vorgeworfen, die Dinge völlig falsch zu sehen. Und viele Gemeinden haben sich über die Corona-Frage gespaltet. Viele Gemeinden kämpfen bis heute mit den Folgen dieser Konflikte. Mitglieder haben die Gemeinde verlassen, Misstrauen zwischen den Geschwistern ist entstanden und Vertrauen in die Ältesten und Pastoren ging verloren. Ja, auch in christlichen Gemeinden, auch in christlichen Gemeindeverbänden gab und gibt es immer wieder Spaltungen und Streit. Es gibt Spaltungen und Parteiungen, obwohl wir eigentlich wissen, dass das falsch ist. Und vielleicht ist dir diese Tatsache auch schon mal als Vorwurf von einem Nichtchristen entgegengebracht worden. So nach dem Motto, ihr Christen, ihr heuchelt doch. Ja, ihr erzählt uns was von Versöhnung, ihr sprecht von Liebe, aber selbst habt ihr Spaltungen und Streit in euren Gemeinden. Ihr schafft es nicht mal, die Einheit in eurer Gemeinde zusammenzuhalten. Wie soll ich euch und eure Botschaft überhaupt ernst nehmen? Ja, bevor ihr mit dem moralischen Zeigefinger kommt, solltet ihr zuerst vor eurer eigenen Haustüre fegen. Und in gewisser Weise haben sie recht. Der Abschnitt, den wir hier gelesen haben, der macht uns darauf aufmerksam, dass die Einheit so wichtig ist. Er zeigt uns auf, dass mangelnde Einheit ein Problem ist. Er fordert uns auf, Einheit zu suchen, Einheit anzustreben. Und diesen Aufruf zur Einheit, den wollen wir uns heute Morgen in drei Punkten etwas genauer anschauen. Der erste Punkt, das Problem mangelnder Einheit. Der zweite Punkt, die Basis echter Einheit. Und der dritte Punkt, das Ziel unserer Einheit. Paulus ruft in diesem Abschnitt die Korinther und auch uns zur Einheit auf. Und das Problem damals war eben, dass die Korinther in Gruppierungen gelebt haben. Die Mitglieder damals haben großen Wert auf ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Person gelegt. Zu Paulus, zu Apollos, zu Petrus. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie bei Fußball-Fanclubs heutzutage. Nur eben nicht beim Fußball, sondern in der Gemeinde. Es gab die Paulus-Fans, es gab die Apollos-Fans, es gab die Petrus-Fans. Und auch wenn sie keine Trikots anhatten, waren diese Gruppierungen real. Ja, stell dir das mal vor, es ist Sonntag in Korinth, es ist Gottesdienst. Die eine Gruppe sitzt ganz auf der linken Seite, die andere setzt sich ganz nach rechts, die dritte sitzt irgendwo in der Mitte. Nach dem Gottesdienst redet man natürlich mit den Leuten, die zum Gottesdienst kamen, aber nur mit denen aus der eigenen Gruppe. Natürlich lädt man sich danach zum Mittagessen ein, aber nur die Leute, die zur eigenen Fangruppe gehören. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, das klingt für uns völlig unvorstellbar, aber genau das war die Situation damals. Das war das Problem, das hier angesprochen wird. Das ist der erste Punkt, das Problem mangelnder Einheit. Ja, Streit kennen wir aus allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Wir haben Streit in unseren Familien, auf der Arbeit, unter Freunden. Und egal, wie dieser Streit aussieht, sagt uns die Bibel sehr klar, dass dieser Streit nicht gut ist. Ja, es ist unser Auftrag, in Frieden miteinander zu leben, den Nächsten zu lieben und ihn nicht zu hassen. Und trotzdem gehört Streit leider zu unserer gefallenen und sündigen Welt, weil wir von Natur aus dazu geneigt sind, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Die Bibel sagt uns klar, dass wir Streit vermeiden sollen. Und wenn doch Streit passiert, dann sollen wir Vergebung, dann sollen wir Frieden anstreben. Streit in der Gemeinde, Streit unter Geschwistern ist allerdings noch problematischer als andere Formen von Streit. Das sehen wir anhand der Reaktion von Paulus auf die Berichte über die Gemeinde in Korinth. Das zentrale Problem des Streits ist, dass der Streit die Grundlage der Gemeinde erschüttert. Die Grundlage der Gemeinde ist das Evangelium. Die Gemeinde steht und fällt mit Tod und Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, erinnern wir uns an die ersten 9 Verse vom Korintherbrief. Dort wurde uns erklärt, dass wir Teilhabe der Gnade sind durch Christus. Er ist es, der uns errettet hat, der uns jetzt heiligt, der uns bis zum Ende durchträgt. Durch Christus wurde uns diese rettende Gnade zuteil, in der wir so überreich beschenkt sind. Diese Fülle, diesen Segen, diese Gnade, das alles beschädigen wir durch mangelnde Einheit. Ja, Vers 13 sagt das ziemlich deutlich. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ja, die logische Antwort auf diese Frage muss Nein lauten. Das Problem, die Korinther verhalten sich, als müsste man diese Frage bejahen. Aber Christus ist eben nicht zerteilt. Er ist die Grundlage unseres Glaubens. Er ist es, der für uns gestorben ist, niemand anderes. Nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Apollos. Wenn wir uns in unseren Gemeinden so aufteilen, wenn wir glauben, dass der eine zu Paulus und der andere zu Petrus gehören kann, ja, dann muss das schiefgehen. Das Problem mangelnder Einheit betrifft den Kern unseres Glaubens. Das, was die Korinther hier gemacht haben, das ist so fatal, weil das Evangelium, weil die Glaubwürdigkeit des Evangeliums auf dem Spiel steht. Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ja, hier wird klar, das kann nicht stimmen. Paulus ist ein Mensch. Er kann nicht für unsere Schuld am Kreuz gestorben sein. Nein. Paulus ist kein Gott. Auf seinen Namen können wir gar nicht getauft werden. Ein Evangelium, das so auf Werke von Menschen baut, ein Evangelium, das so auf die Werke von Menschen fixiert ist, das ist keine gute Nachricht, das ist pure Hoffnungslosigkeit. Das Evangelium ist für die Gemeinde das, was ein fester Grund, ein gutes Fundament für ein Haus ist. Es ist ein Fundament gegossen aus Beton, ein Fundament, das felsenfest steht. Wenn dieses Fundament weggenommen wird, dann kann das Haus nicht länger stabil stehen. Die Gefahr, dass das Haus dann einstürzt, ist ziemlich groß. Mangelnde Einheit ist genauso eine Gefahr für die Stabilität der Gemeinde. Ja, wir müssen in der Geschichte nicht lang zurückdenken, bis uns Gemeinden einfallen, die durch mangelnde Einheit einfach so zerbrachen. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, wie problematisch Streit, wie problematisch Differenzen in der Gemeinde sein können. Und trotzdem muss hier gesagt werden, ein falsches Evangelium, das auf Menschen aufbaut, das wird dem Anspruch Jesu nicht gerecht. Ja, Jesus will nicht, dass die Zugehörigkeit zu irgendeinem Menschen oder zu irgendeiner Meinung den Platz einnimmt, der eigentlich ihm zusteht. Ja, Jesus steht es zu, dass du mit Vers 12 bekennst, ich aber gehöre zu Christus. Die Zugehörigkeit zu ihm, diese enge Verbindung zu ihm, das ist das, was Jesus will. Wenn wir unsere Zugehörigkeit zu irgendeinem Menschen oder zu irgendeiner Meinung über die Zugehörigkeit zu Jesus stellen, dann erniedrigen wir Jesus dadurch. Fehlende Einheit ist häufig ein Zeugnis von mangelnder Gottesfurcht. Fehlende Einheit weist uns darauf hin, dass sich unser Fokus verschoben hat. Fehlende Einheit sucht nicht nach dem himmlischen, ewigen Ruhm, sondern nach dem irdischen, menschlichen Ruhm. Wir drehen uns um uns selbst und sind auf uns fokussiert und verlieren Gott aus dem Blick. Wenn wir darüber sprechen, dass mangelnde Einheit ein Problem darstellt, dann ist es wichtig, dass wir das nicht einseitig verstehen. Ja, heute verstehen wir Einheit schnell im Sinne der Einheit aller Christen. Unser Fokus ist dann auf die Einheit aller Christen weltweit gerichtet. Wir denken und beten beispielsweise für verfolgte Christen. Und versteht mich nicht falsch, das ist gut, das ist richtig. Wir werden aufgerufen, das zu tun. Aber wir dürfen unsere Gemeinde hier in Gießen nicht vergessen. Einheit mit Christen weltweit zu suchen, das ist gut. Aber es ist auch so viel einfacher, als die Einheit mit den Christen hier vor Ort anzustreben. Die Einheit hier in der Gemeinde ist so viel enger, so viel persönlicher. Und das ist schön, weil wir die Menschen um uns herum gut kennen. Das ist aber auch herausfordernd, weil wir die Menschen um uns herum gut kennen. Ja, wenn wir jemanden kennen, dann kennen wir nicht nur die guten, sondern auch die nicht so schönen Seiten. Und ich glaube, dass wir unseren Fokus im Suchen der Einheit ganz oft auf die weltweite Gemeinde legen, weil wir die Christen dort nicht kennen. Oder um es vielleicht etwas drastischer auszudrücken, die Christen am anderen Ende der Welt können dir nicht jeden Sonntag auf die Nerven gehen. Ja, ich glaube, dass die Herausforderung, die uns heute in Gemeinden davon abhalten, Einheit zu leben, nicht das Bilden von Fanclubs, so wie in Korinth ist. Ich glaube auch nicht, dass es häufig theologische Unterschiede sind, so wie vielleicht zur Zeit der Reformation. Ich glaube, oft sind unsere Herausforderungen kleine, banale Dinge. Ja, wir streiten uns vielleicht über den Stil der Einrichtung hier in unseren Gemeinderäumen. Wir streiten uns darüber, wo die Deko stehen soll, wie viel Deko gut ist. Wir streiten uns vielleicht auch über den Musikstil, mit welchen Instrumenten unsere Lieder begleitet werden sollen. Manchmal streiten wir vielleicht auch über kleinere Gewissensfragen, die eigentlich in der Freiheit jedes einzelnen Christen liegen. Und eines der gefährlichsten Dinge für unsere Einheit ist es, diese eigentlich unwichtigen Dinge zu essentiellen Dingen zu erheben. Ja, wenn wir alles von Fragen abhängig machen, von denen eigentlich nichts oder nur sehr wenig abhängen sollte. Unsere Einheitskiller sind viel öfters banale Entscheidungen. Fragen, die, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht so wichtig sind. Das sind die Herausforderungen, die wir haben, wenn wir Einheit in unserer Gemeinde erlangen wollen. Aber genau das sollte das Ziel unserer Einheit sein. Wir sollten die Einheit anstreben, lernen, über diese Einheitskiller hinwegzusehen, gute Kompromisse zu finden. Die Einheit mit unseren Geschwistern hier in der Gemeinde ist so viel schöner, weil es so viel enger und persönlicher ist. Und deswegen ist diese Einheit auch so viel wichtiger. Aus diesem Grund sollten wir in allererster Linie darauf bedacht sein, Einheit hier in der Gemeinde anzustreben. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann ist es ein großes Problem. Ja, wir haben gerade gesehen, wie groß das Problem ist. Den Korinthern ging es nämlich genau so. Ihr Problem war der Streit in den eigenen vier Wänden. Sie haben untereinander gestritten, untereinander Parteien gebildet. Und sie haben in diesen Parteien kein großes Problem gesehen. Viel zu oft schauen wir über solche Problemchen hinweg, als ob es wirklich nur Problemchen wären. Die Größe des Problems wird aber deutlich, wenn wir nochmal Vers 14 lesen. Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe. Ja, Paulus sagt das nicht, weil er der Taufe gegenüber kritisch eingestellt ist. Ja, normalerweise freut man sich, wenn jemand getauft wird. Normalerweise freut man sich, wenn man jemanden taufen darf. Was Paulus hier aber sagt, zeigt ganz eindeutig, dass er sich von den Spaltern, dass er sich von den Aufrührern distanziert. Er sagt ganz bewusst, ich bin froh, dass ich nur wenige von euch getauft habe, weil ich will nichts mit euren Spaltereien zu tun haben. Ich will meinen Fanclub nicht vergrößern. Ich will, dass es gar keine Fanclubs mehr gibt. Er unterstreicht, wie problematisch es ist, dass sich einige in der Gemeinde eher zu Menschen als zu Christus zugehörig fühlen. Er zeigt ihnen nochmal das Zentrum des Glaubens auf, nämlich Christus, um den sich alles drehen soll. Nicht irgendein Pastor, der dich getauft hat, nicht irgendein Prediger, den du gut findest, nicht irgendein Musik- oder Einrichtungsstil. Das Problem der mangelnden Einheit ist nicht klein. Aber wie gehen wir dagegen vor? Oder noch viel wichtiger, wie verhindern wir, dass unsere Einheit überhaupt erst verloren geht? Das tun wir, indem wir verstehen, was echte Einheit ist und worauf sich echte Einheit gründen muss. Das ist der zweite Punkt, die Basis echter Einheit. Ja, die Einheit in der Gemeinde ist nichts Selbstverständliches. Das sehen wir gerade am Beispiel der Korinther. Und die Einheit in der Gemeinde ist auch nichts Willkürliches. Es entsteht nicht einfach so. Das sehen wir, wenn wir in die Praxis schauen. Einheit, also sich gegenseitig zu kennen, Gemeinschaft miteinander zu haben, das ist nichts, was ohne Aufwand geschehen kann. Und es ist auch nichts, was ohne Voraussetzungen geschehen kann. Und das ist nicht nur so in der Gemeinde, das ist auch so in allen anderen Orten, wo Einheit eine wichtige Rolle spielt. Ja, bei Freundschaften basiert unsere Einheit vielleicht auf gegenseitiger Sympathie, darauf, dass man sich einfach gut mit dem anderen versteht. In der Ehe baut die Einheit auch auf Sympathie, aber auch auf die Liebe für den anderen, darauf, dass man sich zum anderen hingezogen fühlt. Und genau so braucht es auch in der Gemeinde eine Basis. Wenn man versucht, die Basis für die Einheit in der Gemeinde in der Sympathie zu suchen, dann geht das so lang gut, bis jemand in die Gemeinde kommt, der einem etwas unsympathischer ist als andere. Das ist nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert. Ja, die Gemeinde ist kein Ort gleicher Menschen. Schauen wir uns mal um. Wen siehst du um dich rum? Das sind Menschen aus allen Altersgruppen. Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Ländern. Die meisten haben einen anderen Beruf als du. Die meisten haben wahrscheinlich auch andere Interessen. Ja, all diese Faktoren scheinen menschlich gesprochen so, als ob die Einheit in der Gemeinde eigentlich unmöglich wäre. Und ja, die Einheit in der Gemeinde ist unmöglich, wenn das die Basis für die Einheit festlegen soll. Aus diesem Grund können wir die Einheit in der Gemeinde nicht auf diesen Grund stellen, nicht so wie in anderen Beziehungen. Sympathie, gleiche Interessen, das darf nicht das Fundament unserer Einheit in der Gemeinde sein. Wir brauchen das Evangelium. Wir brauchen den Glauben an Christus als feste Grundlage, obwohl das natürlich auch für Freundschaften und Ehen gelten sollte. Ja, durch dieses Bild, das Paulus hier in diesen Versen benutzt, zeigt er uns genau das auf. In Vers 14 führt er das Bild, das ich gerade schon angeführt habe, weiter, indem er sagt, ich habe niemanden getauft außer Crispus, Gaius und Stephanus. Er benutzt das Bild der Taufe und erzählt uns, wen er hier getauft hat, nicht weil es für uns so wichtig ist, das zu wissen, sondern weil es für uns wichtig ist, das Bild dahinter zu verstehen. Er möchte uns zeigen, ihr alle seid auf Christus getauft, nicht auf irgendeinen Menschen. Eure Grundlage für die Einheit, das ist nicht die Zugehörigkeit zu einer Interessensgruppe oder zu irgendeiner Meinung. Nein, eure Einheit ist in Christus, auf den ihr getauft seid. Die Taufe symbolisiert das Leben in Christus, die Erneuerung, die durch ihn in unseren Herzen passiert. Dadurch, dass wir zu ihm gehören, sind wir im Glauben alle miteinander verbunden und Geschwister. In der Apostelgeschichte wird genau diese Einheit beschrieben, indem dort die Formulierung, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele, benutzt wird. Und man kann sich eigentlich kaum eine bessere Beschreibung für die Enge der Gemeinschaft ausdenken. Ja, der Grund für diese Enge, der Grund, dass sie ein Herz und eine Seele waren, war der Geist Gottes. Ja, er hat die Gemeinde beherrscht. Er hat in ihr gewirkt und durch ihn wurde diese Gemeinschaft gestärkt und erhalten. Aber wie zeigt sich diese Einheit in der Praxis? Ich glaube, dass es einige Aspekte gibt, die die Einheit sichtbar machen. Ja, zum einen drückt sich die Einheit dadurch aus, dass wir dasselbe bezeugen. Wir sind gemeinsam Zeugen des Kreuzes, indem wir nicht uns selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus. So drücken wir durch unser Zeugnis aus, dass wir eins sind. Und zum anderen drückt sich die Einheit auch durch unser Denken und Wollen aus. Ja, wir lesen immer wieder die Formulierung, seid eines Geistes. Ja, das drückt ziemlich gut aus, was Einheit meint. Einheit ist mehr als nur ähnlich zu denken und ähnlich zu wollen. Einheit bedeutet, gleich zu denken und gleich zu wollen. Ja, wir sollten danach streben, theologisch eins zu sein, das gleiche Ziel zu haben, gleich zu denken und zu wollen. Das bedeutet aber nicht, dass wir völlig gleich sein sollten. Ja, ganz im Gegenteil. Die Einheit der Gemeinde wird gerade dadurch schön, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit Einheit haben. Obwohl wir nicht alle gleich sind, obwohl wir unterschiedliche Interessen, Berufe haben, obwohl wir unterschiedlich alt sind. In dieser Vielfalt liegt die Schönheit der Einheit der Gemeinde. Diese Einheit, die wir in unserer Unterschiedlichkeit haben, zeigt sich aber darin, dass wir unseren eigenen Willen hinten anstellen und danach streben, gleich zu denken. Und das klingt wahrscheinlich auf den ersten Blick etwas fremd, wenn ich sage, wir sollten danach streben, gleich zu denken. Oder wenn ich sage, du sollst deinen Willen hinten anstellen. Unsere Gesellschaft wenigstens ist das ziemlich fremd. In unserer Gesellschaft geht es darum, den eigenen Willen zu entfalten. Wir sind individualistisch geprägt, auf uns selbst, auf unser Denken, auf unser Wollen selbst fokussiert. Dieser Individualismus, der wird aber schnell zur Gefahr für unsere Einheit, denn der Individualismus, der setzt seinen eigenen Willen voran. Und wenn jeder seinen eigenen Willen umsetzt, dann ist das ziemlich offensichtlich das Ende jeder Einheit. Das bedeutet nicht, dass du deinen Kopf ausschalten sollst. Das bedeutet nicht, dass du nicht mehr selbst denken darfst. Aber es bedeutet, dass wir nach Einheit in unserem Denken streben sollten, was nur dann gehen kann, wenn wir das Kreuz in das Zentrum unseres Denkens stellen. Natürlich haben wir auch dann noch die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Wir stimmen eben nicht in allem zu 100% überein. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Frage ist, ob uns das trennt. Denn grundsätzlich gilt, dass Einheit nicht ohne Wahrheit funktionieren kann. Die absolut grundlegenden Fragen müssen eben geklärt sein. Wir brauchen Einheit in den Fragen, die das Evangelium betreffen. Theologische Unterschiede, die den Kern unseres Glaubens betreffen, stehen nicht zur Diskussion. Nicht nur, weil sie unsere Gemeinde und unseren Glauben bedrohen, sondern auch, weil mit diesen Menschen schlicht und ergreifend keine Einheit möglich ist. Die Einheit, die Basis der Einheit ist die Wahrheit der Bibel, die Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Und wer an diesen Grundfesten rüttelt, der kann eben nicht zu dieser engen, tiefen Gemeinschaft gehören. Selbst wenn wir versuchen würden, so einen Menschen in unsere Mitte aufzunehmen, wird das schlicht und ergreifend nicht gelingen. Weil wir auf einem anderen Fundament stehen, weil wir in eine andere Richtung schauen und weil wir unser Denken und unser Wollen an anderen Maßstäben ausrichten. Ja, bei weniger wichtigen Themen ist es in Ordnung, anderer Meinung zu sein. Die Einheit ist dann nicht immer automatisch bedroht. In solchen Fällen kann es manchmal weise sein, nicht in dieselbe Gemeinde zu gehen. Es kann hilfreich sein, dass Menschen mit gewissen unterschiedlichen Meinungen in andere Gemeinden gehen. Nicht, weil wir dadurch die Gemeinschaft spalten wollen, sondern weil wir dadurch den Streit innerhalb der Gemeinde verhindern können. Die Bekenntnisse, die wir haben, werden oft als Grund für mangelnde Einheit betrachtet. Ja, vielleicht hast du schon mal den Vorwurf gehört, dass Bekenntnisse ja zu Spaltung und Parteiung unter Christen führen würden. So nach dem Motto, ja, Bekenntnisse führen doch eigentlich nur dazu, dass man sich von Christen abspaltet und schaut, wo die Unterschiede sind und sich mit denen vergleicht und sich genau darauf fokussiert. Und auf den ersten Blick scheint dieser Einwand legitim. Er ist aber falsch. Denn wenn wir mit unseren Bekenntnissen richtig umgehen, dann sind die Bekenntnisse dazu da, Streit und Spaltung in unserer Gemeinde zu verhindern. Bekenntnisse sind dazu da, uns in den essentiellen Dingen zu einen. Sie stellen uns auf einen gemeinsamen Grund. Sie sichern die gemeinsame Basis. Ja, wir werden trotz Bekenntnis in unseren Gemeinden noch die ein oder andere unterschiedliche Meinung haben. Aber diese unterschiedliche Meinung wird nicht von grundsätzlicher Natur sein. Die Bekenntnisse sind nämlich genau dazu da, diese fundamentalen Dinge zu sichern und die Einheit dadurch herzustellen. Die Einheit besteht aber nicht für sich selbst, sondern für ein größeres Ziel. Und das ist der dritte Punkt, das Ziel unserer Einheit. Gerade im letzten Vers des Abschnittes wird uns dieses Ziel vor Augen geführt. Dort steht: Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Unser Ziel ist es, das Evangelium wiederzuspiegeln und das Kreuz Christi groß zu machen. Mangelnde Einheit ist ein Problem für Gemeinden, weil Gemeinden dadurch genau von diesem Auftrag abgehalten werden. Gemeinden verlieren den Fokus. Sie verbringen ihre Zeit lieber damit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, anstatt Christus groß zu machen. Aus diesem Grund kann man sagen, dass die Einheit eben zwei Aspekte hat. Zur einen Seite soll das Evangelium verkündigt werden. Ja, die frohe Botschaft von Jesus soll jedem bekannt gemacht werden, der sie noch nicht gehört hat. Auf der anderen Seite hat die Einheit auch das Ziel, Christus groß zu machen. Den Blick von den Menschen wegzulenken hin zu Jesus. Einheit sollte uns also dazu führen, das Evangelium zu verkündigen. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ja, das weiß ich, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Und ja, ich bin mir sicher, dass du das schon 1000 Mal gehört hast. Die Frage ist aber, kommen wir dem auch nach? Ja, was bedeutet es denn eigentlich, das Evangelium wiederzuspiegeln und als Gemeinde einheitlich zu verkündigen? Ja, die Verkündigung des Evangeliums, das ist mehr, aber niemals weniger als die Predigt der frohen Botschaft. Ja, aus der Verkündigung des Wortes kommt der Glaube. Durch die Verkündigung des Wortes wirkt der Geist. Die Verkündigung mit Worten, das ist das Mittel, das Gott gewählt hat, um Menschen zu verändern und ihnen neues Leben zu schenken. Das ist der Grund, warum wir hier jeden Sonntag predigen. Aber die Verkündigung hört hier am Sonntag nach der Predigt nicht auf. Zum einen ist es der Auftrag von jedem Einzelnen, das Evangelium in den persönlichen Gesprächen weiterzugeben. Und zum anderen ist es unser Auftrag als Gemeinde, das Evangelium auszuleben. Was meine ich damit? Das Evangelium, das darf kein bloßes Lippenbekenntnis sein. Das Evangelium ist keine tote Theorie. Ja, Glaube sollte in Praxis münden. Wir sollten nicht nur bekennen, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Ja, bekennst du nur, dass er durch den Tod seine Auferstehung die Macht genommen hat? Bekennst du nur, dass wir durch die Erneuerung unserer Herzen neue Menschen geworden sind? Bekennst du nur, dass wir durch seine Auferstehung selbst Hoffnung auf Auferstehung haben? Oder lebst du auch gemäß dieser Realität? Ja, unser Leben sollte ein sichtbares Zeugnis sein für unsere innere Realität. Du solltest dein Leben danach ausrichten, ein Zeugnis des Evangeliums zu sein, das Evangelium zu verkörpern. Das gilt für dein eigenes Leben, das gilt aber auch für uns als ganze Gemeinde. Wir dürfen die beiden nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen, weil sie zusammengehören, aber dennoch sollten wir immer wieder darüber nachdenken, wie wir auch als Gemeinde die Einheit des Evangeliums widerspiegeln. Denn je nachdem, in welchem Kontext unser alltägliches Leben stattfindet, ist die Gemeinde ein ziemlich großer Kontrast zu unserem Alltag. Unter euch sind wahrscheinlich viele, die tagtäglich hauptsächlich mit Nichtchristen zu tun haben. Auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni. Viele Menschen in unserem Umfeld kennen Jesus nicht. Sie sind sehr weit weg von Jesus. Den einen merkt man es mehr an, den anderen vielleicht ein bisschen weniger. Und zusätzlich hat sich in unserer postmodernen Welt in den letzten 50 Jahren viel verändert, sodass die Spielregeln heute im Alltag deutlich weniger christlich geprägt sind, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. Und gerade aus diesem Grund können wir durch unser Verhalten in der Gemeinde als Gemeinde einen großen Unterschied machen. Ja, auch bei uns in der Gemeinde sind immer wieder Nichtchristen zu Gast. Immer wieder merken sie, dass die Gemeinschaft bei uns hier ein bisschen anders ist als in der Welt. Sie schätzen, dass wir füreinander da sind, dass wir uns füreinander interessieren, dass wir aufeinander achten. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, genau das zu tun. Wir sollten eine Gemeinschaft sein, die bewusst anders ist als andere Gemeinschaften. Eine Gemeinschaft, die bewusst anders ist, weil sie auf einem anderen Fundament steht und weil sie ein anderes Ziel hat. Ich habe am Anfang diesen Einwand gebracht, den man immer wieder von Nichtchristen hört. Bevor ihr keine Einheit habt, kann ich euch nicht ernst nehmen. Ich glaube, dass diese gelebte Einheit in der Gemeinde das beste Mittel ist, um genau dieses Argument zu entkräften. Weil Einheit im Evangelium eine Atmosphäre schafft, die geprägt davon ist, den anderen zu sehen und nicht selbstsüchtig zu sein. Das ist eine Strahlkraft, die gerade in unserer dunklen Zeit sehr hell leuchtet. Diese Strahlkraft kommt nicht durch uns. Das Leuchten kommt nicht durch uns, sondern durch das Kreuz. Ja, wenn wir als Gemeinde in Streit und Spaltung leben, dann stellen wir uns vor diese Strahlkraft des Kreuzes. Wir verdecken das Licht, das Jesus durch uns scheinen will. Wenn wir aber Einheit haben, dann stehen wir geschlossen neben dem Kreuz. Wir zeigen auf das Kreuz. Wir weisen alle auf diese Strahlkraft hin, die vom Kreuz ausgeht, sodass es jeder sehen kann. Wenn wir Einheit haben, dann zeigen wir damit, es geht in erster Linie nicht um uns, sondern um Christus. Das ist das, was gemeint ist, wenn wir hier Vers 17 lesen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Unsere Aufgabe ist es, alles hinten anzustellen, was uns Menschen in den Vordergrund stellen würde. Dein Stolz, der dich zum Streit treibt, den Fokus, den du auf dich selbst hast, aber der dazu führt, dass du die Gemeinschaft, das Zusammenkommen mit den Geschwistern vernachlässigst. Ja, dein Musik- oder Dekogeschmack, der immer wieder zu unnötigen Diskussionen führt. Das Evangelium sollte das Zentrum sein, um das sich unsere Einheit bildet. Weil das Evangelium eben die gute Nachricht ist, die wir und auch unsere Welt so bitter nötig haben. Das ist die Kraft hinter der Einheit der Gemeinde. Wahre Einheit kommt nicht dadurch, dass wir uns besonders viel Mühe geben. Einheit kommt nicht dadurch, dass wir eine neue Gemeindeveranstaltung erfinden, die das Ziel hat, diese Gemeinschaft zu fördern und Einheit zu schaffen. Einheit kommt nicht aus uns, weil, wie es der Heidelberger Katechismus sagt, wir dazu geneigt sind, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Das Evangelium aber, das hat die Kraft, unsere Herzen mehr und mehr dahin zu verändern, Gott und den Nächsten zu lieben. Nicht nach den eigenen Zielen zu streben, sondern nach dem Willen Gottes zu leben. Ja, das Evangelium hat die Kraft, die Einheit in unseren Gemeinden enger zu machen und zu stärken, aber auch zu erhalten. Lass uns Gott aus diesem Grund für das Evangelium danken, das er uns gegeben hat. Ja, ihn wollen wir bitten, uns immer mehr dahin zu verändern, nach dieser Einheit zu streben, weil das Evangelium eben die Kraft hat, uns zu verändern. Und weil der Aufruf an uns so deutlich ist, dass unsere Gemeinde in Einheit leben soll. Es ist die Aufforderung an uns alle, ein Leben zu leben, das auf die Einheit ausgerichtet ist. Es ist die Aufforderung an dich, deine persönlichen Vorlieben und deine Wünsche hinten anzustellen. Spiegel die Einheit im Evangelium durch dein Leben wider und verkünde die frohe Botschaft durch dein Sagen und durch dein Tun. Amen.